Und das ist für mich wirklich, das war der absolute Beweis für das Gefühl vor der Angst ist schlimmer, oder die Angst selber, dieses Gefühl von Angst ist schlimmer als das Gefühl, was wir erleben, wenn wir es dann tun. Und keine Angst ist persistent bei 100%.
Es gibt Leute, die vor Angst, einfach aus Angst heraus, wirklich Magenbeschwerden kriegen, kotzen.
Unterm Strich kannst du doch jede Angst runterbrechen auf die Angst vor dem Tod, Cola.
Ja, klar.
Also Angst ist relativ.
Natürlich ist relativ. Ich bin da gewesen bei der Untersuchung und konnte es nicht.
Angst ist ja ein richtiges Arschloch, weil Angst greift um sich. Jedes Gefühl, und Angst ist auch einfach ein sehr starkes Gefühl, möchte gesehen werden.
Angst ist immer ein Zeichen von Unwissenheit. Je mehr wir wissen, desto weniger Angst haben wir. Lass mal Dopamin vergeuden.
Also wirklich, mein Tipp ist wirklich, geht mal eine Ebene tiefer, fragt euch wirklich mal, vor was habe ich denn jetzt hier wirklich Angst? Und was ist denn das Schlimmste, was hier passieren könnte? Und wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert?
Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Family Flow, der Podcast. Wieder mal freue ich mich, die Liuta vor mir zu sehen. Und ihr da draußen werdet sie hören. Ich freue mich wirklich, weil wir richtig klasse auf einer Wellenlänge sind. Und wieder mal ein schönes Thema gefunden haben. Bevor wir da reingehen, guten Morgen, junge Frau.
Guten Morgen, lieber Cola. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitte gern. Du schubst mir ja auch manchmal Themen rum, wo ich dann sage, alles klar, muss was draus gemacht werden. In dem Fall haben wir uns heute getroffen, Thema Angst. Und ich starte direkt mal mit einem Zitat von Demi Lovato, Schauspielerin, Musikerin, alles. Sie hat gesagt, Angst kann uns auf Dinge hinweisen, die uns wirklich am Herzen liegen und uns motivieren, dafür zu kämpfen. Und wenn ich das jetzt alleine schon im Familienkontext stelle, bevor wir mal ganz allgemein auf die Angst eingehen, im Familienkontext, viele merken erst, es gibt da auch so ein schönes Zitat, in dem Moment, wo ich Kinder bekommen habe, ab dem Tag läuft mein Herz außerhalb meines Körpers rum. Das sind alles genau so eine Sachen, die dahin zielen. Die Befürchtungen werden größer, die Vorsorge, dass die Sorge an andere Menschen gerichtet oder auf andere Menschen gerichtet. Und ich finde trotzdem sehr, sehr wichtig, seinen eigenen Weg dabei zu finden und aus der Angst heraus, sich selbst besser kennenzulernen. Sagen wir es mal so. Wie siehst du das?
Ja, Angst ist halt ein schlechter Ratgeber, ne? Und was mir jetzt aber gerade so einfiel, war, man weiß erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Also, die Angst bewahrt uns ja auch. Also, die ist ja auch eigentlich so angelegt, dass sie uns bewahrt davor, dass schlimme Dinge passieren. Entweder uns oder unseren Liebsten, ne? Und Angst ist ein Hinweisgeber, wie sie da so sagt. Ja, stimmt. Und dann hatte ich auch so diesen Input gerade von Komfortzone. Die Angst zeigt uns ja eigentlich den Rand unserer Komfortzone. Und ich glaube, da so verstehe ich auch dieses Zitat von Demi Lovato. Die zeigt uns den Rand der Komfortzone und zeigt uns, wo die Komfortzone endet, wo wir rausgehen dürfen und wo es vielleicht auch interessant wäre, diesen Rand der Komfortzone zu überschreiten und mal was Neues zu probieren.
Ja, und wo es mir wert ist, diesen Rand zu erweitern, diese eine Beule in meine Komfortzone zu pressen oder eben wirklich rauszugehen, definitiv.
Habe ich gemacht, genau das tatsächlich. Also ich bin ein super unängstlicher Mensch, ja. Ich kann schon Risiko abschätzen, ich bin wirklich überhaupt gar kein ängstlicher Mensch. Und ich mache auch ganz verrückte Sachen mit meinen Kindern. Also ich fahre Achterbahn mit denen 5-mal hintereinander und so. Ich mache das alles mit, ja. Und jetzt war ich letztes Jahr irgendwie auf dem Cannstatter Volksfest. Das ist dieses Riesending, das ist so wie das Oktoberfest in München, nur eben in Stuttgart, wo wir leben. Und da sind wir so rumgelaufen und ich fahre da auch wirklich alles und so. Und da war da aber ein Karussell, das schoss irgendwie zwischen zwei anderen so unerwartet vor. Das muss ich mir vorstellen, wie so einen riesengroßen Teller an einem Stock. Und da saßen die ganzen Leute drauf und das ist immer so, hat sich immer so hochgeschaukelt und ist bis es quasi auf dem Kopf stand oben, alle nach unten hingen mit dem Kopf. Und dann ist das in einem Affenzacken wieder nach unten geschossen und auf die andere Seite hoch. War echt ein krasses Ding. Und ich denke, Junge, 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 wie dumm kann man sein, das zu fahren? Ja, da muss man ja schon irgendwie gaga für sein. Und prompt da bleibt meine 13-Jährige stehen und sagt, boah, Mama, ist das cool. Da will ich mitfahren. Und ich dachte mir, please not. Ich fahre jeden Scheiß mit dir. Ich fahre im Europapark die schlimmsten Achterbahn. Aber das Ding, ne, bitte, bitte, bitte nicht. So, Mama, jetzt stell dich mal nicht so an. Jetzt komm, Mama. Das können wir doch mal machen. Da wusste ich, okay, das ist definitiv der Rand meiner Komfortzone, weil ich auch so Befürchtungen hatte. Ich dachte, boah, das Ding hat so einen Speed drauf und es wird hier nur für 2 Wochen aufgebaut. Das ist nicht der Europapark, wo jeden Tag TÜV-Techniker rumlaufen. Da hatte ich so wirklich so, da habe ich nicht mehr so dieses, okay, ich setze mich in so ein Karussell, ich komme da irgendwie wieder raus, ich werde es überstehen, ohne zu spucken, sondern da hatte ich wirklich echt Besorgnis. Also da war so ein bisschen so meine, ja, naja, also meine Tochter wollte jetzt unbedingt und ich dachte, boah, Leo, jetzt, also gut, komm, machst du jetzt, gehst du raus aus deiner Komfortzone, sind wir also da eingestiegen. Ich saß da drin, ich bin das gefahren, ich habe nicht einmal geschrien oder einen Ton gesagt, ich saß wirklich nur drin, habe die Augen offen gehabt und habe geguckt und bin da mit 140 km/h dem Boden entgegengesaust und wieder auf die andere Seite, um wieder auf dem Kopf zu stehen und dachte die ganze Zeit nur, aha, okay, so fühlt sich das also an, außerhalb deiner Komfortzone. Das war wirklich alles, was ich dachte. So ist das also, wenn du die Komfortzone überschreitest und dich mal richtig in deine Angst reinbegibst und in das, was du eigentlich so gar nicht willst, reinbegibst. Und sie wollte es noch mehrfach fahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft wir gefahren sind, aber ich glaube 3 Mal bestimmt. Sie wollte ja gar nicht mehr raus. Sie fand das so geil. Und ich saß wirklich drin und dachte, okay, so ist das also. Ich habe wirklich immer so dran gesagt und dachte, sehr spannend. So ist das.
Also ein Objekt des Wissens oder des Erfahrens. Und
ja, ja. Also man kann da ruhig mal drüber. Angst ist ja sowieso ein Riesending. Also Angst, die Angst vor der Angst, die Phobophobie, das ist eine Diagnostik, ne? Also die Angst vor der Angst oder die Angst vor dem Gefühl ist, würde ich behaupten, mindestens in 95% aller Fälle schlimmer als das Gefühl.
Gehe ich von aus.
Angst vor dem Gefühl ist schlimmer als das Gefühl. Muss ich gar nicht so weit jetzt erzählen, mit ein paar Freundinnen über eine Hängebrücke gelaufen. Eine Freundin davon, unglaubliche Höhenangst, wollte nicht mit. Ich habe gesagt, nee, komm, ich mache das beruflich. Ich bin seit 20 Jahren befreundet. Trust me, komm mit auf die Brücke. Also, die hatte so eine Angst, die hat sich wirklich schier in die Hose gepinkelt. Die konnte nicht mehr vor Angst, die konnte nicht mal mehr aufrecht laufen. Die ist wirklich so im Entengang. Weißt du, die Füße ganz unten, so ist die gelaufen über die Brücke. Kam natürlich noch 60 km/h Sturm und die Brücke war natürlich am Wackeln. Da war natürlich auch das Case. Wir sind drüber gegangen und in der Mitte habe ich sie dann gebeten, doch mal anzuhalten und mal aufzustehen und jetzt einfach mal stehen zu bleiben. Und das hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt spürst du einfach mal, spür mal deine Füße, die stehen hier auf dieser Brücke. Du kannst dich festhalten, spür mal in deinen Körper rein, spür mal dein Gleichgewicht und so. Also ein paar so psychotherapeutische Tools einfach genutzt mit ihr. Und dann hat sie gesagt, okay, das habe ich jetzt seit 20 Jahren nicht gemacht. Ich weigere mich seit 20 Jahren, solche Dinge zu tun. Spannend, dann sage ich, und was war jetzt schlimmer? Ist dieses Gefühl, hier auf dieser Brücke mit mir zu stehen, wirklich so schlimm, wie du dachtest davor?
Das, was du befürchtet hast,
genau. Ja, wie deine Befürchtung, deine Ängste? Hat sie gesagt, nee, überhaupt nicht. Super spannend. Wir sind die Brücke bis zur anderen Seite gelaufen und auch wieder zurück. Es gibt Fotos davon, ihre Familie konnte es nicht fassen. Die haben nachher zu mir gesagt, was zum Teufel hast du mit der gemacht, dass sie das mitgemacht hat. Und das ist für mich wirklich, das war der absolute Beweis für das Gefühl vor der Angst ist schlimmer, oder die Angst selber, dieses Gefühl von Angst ist schlimmer als das Gefühl, was wir erleben, wenn wir es dann tun. Und keine Angst ist persistent bei 100%, wenn wir sie zwingen, sie auszuhalten. Geh mit jemandem, der die schlimmste Höhenangst hat, auf den schiefen Turm von Pisa. Der wird da oben stehen und wenn du den da hochbekommst und wenn er da stehen bleibt, dann wird die Angst runtergehen. Das geht nicht. Du kannst, das geht, die Angst kann nicht bei 100% bleiben. Die schafft das nicht. Nur, dass wir geben uns nicht die Chance.
Angst kann nicht bei 100% bleiben. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben.
Das geht nicht. Das kann sie nicht.
Ja. Ich habe mir jetzt sowieso gleich mal 2, 3 Sachen aufgeschrieben. Das Interessante, ich muss da jetzt auf 2, 3 Sachen eingehen. Du hast am Anfang gesagt, hier mit den Fahrgeschäften.
Ja.
Und die Fahrgeschäfte, die sind ja eigentlich fast das körperliche Prädestinierte, um Angst zu beschreiben. Weil es gibt Leute, die vor Angst, einfach aus Angst heraus, wirklich Magenbeschwerden kriegen, kotzen.
Ja klar, schlägt auf den Magen. Schlägt mir auf den Magen.
Genau, und deswegen meine ich, es ist so ein geiler Vergleich mit den Fahrgeschäften, weil es gibt Leute, die, oh ey, mach ich, gehe ich hoch und dann kriegen sie es kotzen. Also weißt du, so, es ist so geil. Also kannst du wirklich sagen, Fahrgeschäfte, ja, manche heftiger, manche weniger, sind eigentlich die Verkörperung von Angst im Körperlichen. Also es ist so geil.
Ja.
Aber was ich auch, das wissen wir ja aus der Psychologie, dass die Vorfreude auch die größte Freude ist, die du empfinden kannst.
Ja.
Und in der Hinsicht habe ich mir sowieso schon immer die Frage gestellt, ob die Befürchtung, ist ja im Prinzip das Negative davon, die Angst vor etwas wiederum die schwierigste, die härteste Angst ist, die ich erhaben kann. Das ist so, ist natürlich, kannst du jetzt, glaube ich, schlecht rausfinden, weil, wie du selber sagst, hast du ja mit dem Beispiel von deiner Freundin da rausgefunden, die Angst war definitiv größer als das Gefühl im Endeffekt dann wirklich.
Ja.
Jetzt könntest du natürlich auch wieder rein sachlich rangehen und sagen, naja gut, das Gefühl ist ja dann hinein und ich bin da in dem an dem Ort und mach. Es ist also die Befürchtung nicht eingetreten. Weil die Befürchtung ist ja bei solchen Sachen mit der Hängebrücke zum Beispiel, die fällt da runter.
Ja, was ist es denn? Unterm Strich kannst du doch jede Angst runterbrechen auf die Angst vor dem Tod, Roland.
Ja, klar.
Wenn du Angst hast, dass dein Kind von der Schaukel fällt, ja, warum hast du denn da Angst? Ja, weil es könnte sich das Genick brechen.
Ja.
Ich meine, so ehrlich dürfen wir auch sein, dass du fast jede Angst, ich sage jetzt nicht mal 100%, aber ich würde wirklich fast behaupten, dass du fast jede Angst runterbrechen kannst, wenn du eine Stufe weiter runter, die Angst vorm Tod. Warum hat jemand Angst vor Spritzen? Warum hat jemand Angst vor Blut? Naja, das geht halt immer eine Stufe weiter runter. Kann sagen, ja, ich habe Angst vor Blut, ja, ich habe Angst vor fließendem Blut, ja, ich habe Angst vor Blut, das aus dem Körper fließt. Ja, was ist denn, wenn mein Blut aus dem Körper fließt, dann verblute ich mich wieder tot.
Ja.
Ja.
Bis hin zu Ängsten, die... Da wollte ich später noch drauf eingehen, aber ich wollte es zumindest schon mal andeuten, dass sehr, 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 sehr viele Ängste, die ja die der zivilisierte Mensch so hat, völlig unbegründet sind. Oder vor allen Dingen, was ich viel witziger finde, von, nehmen wir mal jetzt ruhig die Statistik, wie viele Leute sterben vor Haiangriffen? Also bei Haiangriffen, nicht vor Haiangriffen. Oder wie viele Leute sterben...
Nicht viele.
Genau, wie viele Leute sterben von... Schlangen oder von ja auch Flugangst zum Beispiel. Wie viele Leute sterben im Flugzeug oder eben beim Absturz oder weiß ich nicht was. Also rein, wenn du nur die Statistik dagegen hältst, sind die Ängste viel, viel häufiger vertreten von Dingen, die eben nicht eintreffen können, als zum Beispiel im Auto mit 180 zu fahren, wo 100 ist, so nach dem Motto, wo die Leute sagen, sie denken, da habe ich ja auch eine Folge gemacht, die ist schon rausgekommen mit dem Wolfgang zusammen wieder, Illusion der Kontrolle. Sie denken eben, wenn ich jetzt 180 fahre, habe ich die Kontrolle, aber drauf geschissen. Also das ist wirklich...
Das ist ein spannender Ansatz. Ist spannend, weil nämlich bei Flugzeugen ist das ja tatsächlich auch, also ich behandle ja Flugangst in meiner Praxis tatsächlich psychotherapeutisch und das ist halt der totale Kontrollverlust, ne? Kannst halt gar nichts machen. Beim Auto, genau. Klar, könnte ich bremsen, könnte ich, habe ich es irgendwie noch in der Hand, ich habe ja das Steuer zumindest in der Hand. Bei einem Flugzeug habe ich gar nichts in der Hand. Ich habe so ganz gerade mal nebenbei kurz geguckt. Was denkst du, wie viele Leute wirklich sterben im Jahr durch Haiangriffe?
Nee, habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich weiß, geguckt. Das ist ziemlich... Also, okay, ja, erzähl.
10.
Weltweit pro Jahr.
Ja. Weltweit wird geschätzt, dass jedes Jahr durchschnittlich etwa 10 Menschen an den Folgen von Haiangriffen sterben.
Was ich wieder sehr lustig finde, guck mal bitte, wenn du schon gerade am Googlen bist, guck mal bitte, wie viele Leute pro Jahr in Nilpferden sterben. Das ist in der Hinsicht lustig, dass es in Afrika logischerweise, da leben die ja nun mal, ziemlich viele sind. Verhältnismäßig natürlich. Also ist jetzt auch nicht so. Und da und vor
okay, schätz, wie viele sind's?
Also ich würde mal denken, also dreistellig.
500.
Ja,
überleg mal. Nilpferde sind voll aggro.
Überleg mal.
Leute, ja, Angst vor Nilpferden ist viel begründeter als vor Haien.
Ja, aber überleg mal, jetzt gehen wir mal den Schritt weiter von dem, machen wir das ruhig mal. Ja. Haie, wie oft habe ich Kontakt zu Haien? So, dann geht's weiter, Nilpferde, wie oft habe ich Kontakt zu Nilpferden? Aber die Angst vor Nilpferden, frag mal rum, wer hat Angst vor Nilpferden? Die sind doch niedlich, die sitzen da in ihrem Wasser und, weißt du, also, ja, da merkst du mal
also diese Angst Relation. Ist relativ.
Natürlich Angst. Ist relativ. Gar keine Frage. Aber es ist genau dieses, eben dieses Kontrollverlust. Und weil du Kontrollverlust gerade sagtest, ich bin auch so ein Stück weit daran am Arbeiten, aber es ist halt extrem schwierig. Ich habe zwei Ängste, die mich wirklich durchs Leben begleiten. Das eine habe ich, womit wir wieder beim Wort der Kontrolle sind, weitgehend unter Kontrolle. Und zwar habe ich Klaustrophobie. Also die Angst vor beengten Räumen. Und da sind wir ebenfalls. Also du kannst bei beiden Ängsten das runterbrechen auf die Kontrolle. Weil in dem Moment, wo ich in einem Fahrstuhl bin, habe ich keine Kontrolle darüber. Ich drücke zwar den Knopf, aber weiß ich, ob der oben oder unten ankommt und die Tür sich öffnet?
Wie oft bleiben Fahrstühle stecken?
Ist genau das Gleiche, genau.
Ist es dir schon mal passiert?
Und ja, aber das ist was anderes. Ja, aber das war jetzt nicht... Nee, aber diese Angst, die hatte ich schon viel, viel früher. Wenn ich zum Beispiel irgendwo... Ich weiß nicht, ich kann jetzt gar nicht so richtiges Beispiel nennen. Es gibt, wo ich es auf jeden Fall merke, und es ist ja auch nur... Kannst du an der Hand abzählen, wie oft ich das habe, wenn du mal in so ein MRT geschoben wirst. Diese enge Rolle.
Der Klassiker,
und
ne?
Das ist natürlich der Klassiker. Und da hast du genau das gleiche in Grün. Das ist halt eine, du kannst, wenn du möchtest, selbst wenn du möchtest, kommst du da nicht raus. Das ist so glatt in der Röhre und so dicht an dir dran. Also ich habe einmal... bei einer medizinischen Studie, eine Langzeitstudie, bin ich immer noch drin. Und in der Anfangsphase dessen wurde gefragt, ob ich auch einen Ganzkörper-MRT machen möchte von mir. Und ich bin einerseits natürlich medizinisch tierisch interessiert und alles und auch sehr wissend und alles. Habe gesagt, geil, super, würde ich gerne mal haben, einen Komplett-Körper-Scan von mir. Und war mir bewusst, dass es mich echt... Bitte?
Das wird eng.
Das wird eng und es dauert. Es ist ja nicht nur so eine Viertelstunde oder was, wurde mal das Knie oder irgendwie ein Sprunggelenk oder Kopf oder sowas, sondern das haben die wirklich gesagt. Du musst eine Stunde ruhig liegen. Und da ist es mir, ich konnte es nicht. Ich bin da gewesen bei der Untersuchung und konnte es nicht. Es lag vor allen Dingen daran, dass sie mir zusätzlich noch ein Geschirr umgelegt haben, das Arme am Körper dran und nicht bewegt werden. Das heißt, ich nicht nur, dass ich eben da sowieso schon nicht rauskomme, wenn ich nicht, wenn es wesselt, also ja, wie so eine Schlange und wie so ein, keine Ahnung, rausrobben würde vielleicht über, weiß ich nicht, wie lange es dauern würde, gehen, aber die haben mich auf dieser Schiene, diesem Rollwagen, der ja da drin ist, der da reinfährt, wollten die mich anschnallen mit so einem Gittergestütz. Ich so, sorry, also ich kann mich schon gut konzentrieren und machen und mich runterfahren und mir vorstellen, du sitzt unterm Baum im Grünen und weiß ich nicht, alles, weißt du, so, hab mir schon echt was zurechtgelegt, was ich mache. Aber als sie dann mit diesem Gestell ankamen und dann das Ding anlegen wollten, es ging nicht, ich konnte nicht.
Okay. Hast du es jemals behandeln lassen? Also warst du mal in Behandlung wegen deiner Angst?
Nö.
Ja, siehst du, das ist das Problem.
Ja, definitiv. Aber da sind wir wieder bei dem Ding, wer geht in eine Behandlung vor, keine Ahnung, Haiphobie oder Spinnenphobie, weißt du?
Ja, aber viele meinten, ich habe schon Leute in Behandlung gehabt wegen Spinnenphobie. Also eine Angst wird immer dann behandlungsbedürftig, wenn sie lebenseinschränkend wird, auf irgendeine Art.
Ja, na klar.
Und Angst ist ja ein richtiges Arschloch, weil Angst greift um sich. Also Angst ist am Anfang oft eine kleine Geschichte und dann wird die wie so eine Krake. Und dann kriegt die immer mehr Arme und greift immer mehr um sich. Und dann hast du am Anfang... gibt es Menschen, die haben vielleicht Sorge, dass sie irgendwie über die Straße, dann haben sie Angst, Auto zu fahren, dann haben sie Angst, unter Tunneln, unter Brücken, whatever zu fahren und dann fahren sie gar nicht mehr Auto und am Ende gehen sie gar nicht mehr aus dem Haus. Das ist überzogen, aber trotzdem wahr.
Ja, na klar, kann alles passieren, logisch.
Wirklich, Angst wird immer größer, größer. Also wenn jetzt jemand hört, der schon in irgendeiner Form eingeschränkt ist durch seine Angst, weil er schon diesen einen Weg zur Arbeit nicht mehr fahren kann, ja, oder weil er schon seit 2 Jahren kein Blut abnehmen lassen konnte, obwohl es dringend nötig wäre, dann ist das lebenseinschränkend, dann ist absolut behandlungsbedürftig. Und als die behandelnde Person, muss ich sagen, wenn jemand zu mir kommt mit Angst, freue ich mich immer. Weil das ist wirklich das, was du am besten mit behandeln kannst. Da freut sich jeder Psychotherapeut, weil er denkt, hey, ja, gut, Angst. Also Leute, Angst kannst du wirklich Bombe behandeln. Eine ganz andere Nummer bei einer Depression Oder
Ja,
weil,
klar.
also es gibt so viele Störungen, wo du auch als Behandler da sitzt und denkst, okay, hörst du dir eine Stunde an, das wird eine lange Nummer. Das wird hier wirklich eine große Geschichte. Wir werden uns lange Zeit hier treffen in dieser Praxis. Angst, wow, das ist wirklich gut zu behandeln. Das kann man gut in den Griff bekommen. Und kennst du das Prinzip der reziproken Hemmung?
Nur vom Namen, aber
Nur
jetzt
vom
nicht.
Namen. Also ganz salopp formuliert, Angst und Entspannung gehen nicht gleichzeitig.
Genau.
So, also wenn du super in der Angst bist und du fängst an zu singen, mal gesetzt im Fall, du kriegst es hin, wird die Angst nachlassen. Weil Singen und Angst geht nicht gleichzeitig. Angst und Entspannung geht nicht gleichzeitig.
Ja,
Also wenn du,
deswegen sagte ich, genau
ja?
das hatte ich mir zurechtgelegt und ich kenne das auch, wenn eben mal ein Knie gemacht wird oder irgendwas. Gut, Knie ist jetzt so ein Beispiel, da wirst du meistens andersrum reingeschoben und der Kopf ist noch frei oder so. Aber ich habe ja auch schon mal einen Bandscheibenvorfall im Hals gehabt, zum Beispiel vor, ach, keine Ahnung, im
Lange,
früheren
lange.
Leben. Ja, weiß ich nicht, 2003 oder so, ewig her. Jedenfalls, da war es auch so, ich habe mir regelrecht vorgestellt, geschlossene Augen, habe gesagt, lasst mir ein bisschen Zeit. Mir vorgestellt, ich sitze unterm Baum und grüne Wiese und lehne mich da an den Baum an und alles. Und dann habe ich gesagt, so, alles klar, schieb mich rein. Alles in Ordnung, ging. Und wie gesagt, darauf bezogen, es ist ja nur eine Viertelstunde oder was auch immer, so ein kurzer Bereich, aber eben nicht diese Stunde und dann dieses, ich sage, ich hätte es wahrscheinlich hingekriegt, wenn sie mir nicht dieses Gerüst gezeigt hätten. So, da klemmer dich jetzt ein. Alles klar. Also von daher, dieses Reziproke ist definitiv die Überlegung, genau das. Daher kommt es auch bei mir, ohne es jetzt namentlich zu wissen, dass ich sage, ich entspanne mich, bringe mich in eine entspannte Position und Haltung. Und die kannst du auch eine gewisse Zeit aufrechterhalten, wenn es eben nicht irgendwie akut, wenn jetzt draußen anfängt zu brennen um deinen MRT rum, naja, dann ist die Angst auch berechtigt.
Ist
Also.
auch vorbei, aber ist ja auch tatsächlich so, dass, dass es einfach total Sinn macht, in die Entspannung zu gehen. Und ich finde, es macht auch wahnsinnig Sinn, das zu üben, damit es gut zur Verfügung steht. Ich meine, Angst, Steigerung von Angst ist ja dann noch Panik. Ja, dann Panikattacken, so das ganze Problem ist ein Riesenthema in meiner Praxis. Also da habe ich jede Woche, ich weiß nicht, wie oft mit zu tun, mit Behandlungen von Menschen, die unter diesen Problemen eben leiden. Lässt sich auch super gut behandeln. Also auch Panikattacken und so, das lässt sich so gut behandeln. Und das Schlimme ist wirklich, dass Leute, ich glaube, bei Angststörungen im Schnitt 10 Jahre brauchen, bis sie sich in eine Behandlung begeben. Das musst du dir mal vorstellen. Und umso länger
Bei
du das
wirklich
anstehen
einschränkenden,
lässt.
was du gerade meintest, bei wirklich einschränkenden Störungen.
Ja, aber
Ja.
überhaupt bei Angststörungen, das dauert 10 Jahre, bis jemand sich entscheidet zu sagen, okay, ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal Hilfe, ich kann das nicht mehr alleine. Und das ist so schade. Das ist so schade. Das ist sowohl bei Angst als auch bei Panikstörungen so schade, weil umso schneller du das behandeln lässt, umso einfacher ist das zu behandeln. Und umso länger du das bestehen lässt, umso persistenter ist es dann einfach auch.
Ja,
Umso
klar,
krasser
logisch.
ist das im System einfach drin, ja. Und das ist ein Problem. Also niemand kommt mit einer Panikstörung und sagt, sag, wann hatten Sie denn die erste Panikattacke? Ja, vor 2 Wochen. Da sage ich, hey, welcome to the show, weil das werden wir relativ fix irgendwie behandeln können. Ohne eine Heilaussage zu machen, darf ich nicht machen, natürlich nicht.
Ist ja klar.
Wenn ich aber Leute habe, die kommen und sagen, ich habe seit 16 Jahren andauernde Panikattacken, jede Woche mehrfach, boah, da habe ich dran zu arbeiten. Das ist eine Sache, die kriege ich definitiv nicht von heute auf morgen in den Griff, ne?
Das ist ungefähr so wie mit einem, auch wenn es jetzt in ganz andere Richtung geht, aber die Leute haben in, keine Ahnung, 10 Jahren 50 Kilo zugenommen und wollen jetzt in einem halben Jahr die 50 Kilo wieder runter haben. Das ist genauso krass. Also auch wie gesagt, ein anderer Vergleich, aber es ist
Ja,
genau das gleiche
genau das
Bild.
Gleiche. Aber ich gebe mal was mit, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, boah, ich habe so eine Angststörung, ich bin nicht in Behandlung, ich habe eine Angst. Was ist denn so dein bester Tipp? Also mein bester Tipp, damit wir auch echt hier sowas mitgeben können aus dem Podcast heute, ist das Gefühl einfach wirklich mal wahrzunehmen. Also die Angst will uns ja was sagen, in der Regel will sie uns beschützen, oft ausgelöst durch die Amygdala, alter Gehirnteil, der einfach nicht auf Veränderung steht, der will uns immer schützen. Wenn es losgeht mit der Angst, dann mal reinspüren, wo in meinem Körper spüre ich jetzt ein Gefühl. In der Regel ist es so wie so eine Linie im vorderen Körperbereich. Das liegt am Vagusnerv, einer der größten Nervenbahnen, die wir haben. Und der löst hier körperliche Symptome aus. Also wird Klassiker. Mein Kopf wird heiß, mein Mund wird trocken, mein Hals wird eng. Hast du das so? Ja, du zeigst gerade auf den Hals. Mein Hals wird eng. Ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Mein Brustkorb wird eng. Ich habe einen Druck auf der Brust. Ich habe Stechen in der Brust. Dann Solarplexus, Magen, Darm, so das ganze Programm. Also, dann frage ich mich als allererstes, okay, was spüre ich gerade in meinem Körper? Und wo ist das Gefühl? Jetzt nehmen wir mal an, wir nehmen den Hals. Also ich habe ein drückendes Gefühl in meinem Hals. Gut, dann sage ich, kannst du dem Gefühl eine Farbe zuordnen? Okay, nehmen wir mal an, es ist schwarz. Kannst du dem Gefühl eine Form zuordnen? Ist es rund, ist es eckig, ist es sternförmig, ist es quadratisch? Was ist es? Kannst du dem Gefühl eine Oberfläche zuordnen? Was hat das für eine Oberfläche? Ist das rau? Ist das schleimig? Ist das rutschig? Ist das glatt? Was hat es für eine Oberfläche? Was hat es für eine Temperatur? Heiß, kalt? Vibriert es oder ist es starr? Verändert es die Größe? Was tut das da? So, und dann, und das kann jeder, das kannst du immer zuordnen, du kannst dir ein Bild zu deinem Gefühl schaffen. Ja?
So, dass du am Ende sozusagen wie so ein, ich sag mal als Beispiel, quadratischen, schleimigen, grünen Würfel hast, sodass du wirklich auch was genau. Greifbares hast.
Genau.
Und da im Sinne vom dass du es dir vorstellen kannst.
Genau, das ist nämlich super. Das erstmal richtig zu visualisieren. Und das Gefühl wird, es ist immer das gleiche Cola. Es ist immer das gleiche. Jedes Gefühl hat das gleiche visuelle Bild. Und wenn du das dann hast, dann kannst du wirklich hergehen und sagen, okay, ich habe gerade diesen grünen, heißen, vibrierenden, schleimigen Würfel in meinem Hals, der pocht, der wird größer und kleiner, der drückt mir hier gerade die Luft ab. Dann kannst du dir angucken, kannst du sagen, okay, lieber Würfel, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, es ist nicht so geil, dass du gerade da bist und ich akzeptiere, dass du da bist, ich nehme dich ganz und gar wahr. Du bist jetzt gerade da, sei da, ich sehe dich. Und dann wirst du merken, dass es nachlässt. Das lässt nach. Jedes Gefühl und Angst ist auch einfach ein sehr starkes Gefühl, möchte gesehen werden. Was steht denn da? Jetzt zeigst du mir den Zettel. Was steht
da? Genau, ich zeig dir den Zettel, weil dazu passt ja wieder mega dieses Bild und es wird ja jeder da draußen jetzt gerade sich was gebastelt haben, im Anführungsstrichen, auch wenn jetzt keine Angst vorhanden ist, aber trotzdem kannst du dir das gut vorstellen. Da passt ja mega wieder dieses Zitat von Marie Curie.
Na?
Angst ist immer ein Zeichen von Unwissenheit. Je mehr wir wissen, desto weniger Angst haben wir. Und wenn ich mir genau das eben vorstelle, ich visualisiere meine Angst oder gebe meiner Angst mit meinem Visualisieren eine körperliche, tastbare, was auch immer Form, Farbe und Gerüche und weiß ich nicht, ist genau das. Du hast mit mehr Wissen, auch wenn du natürlich nicht sagst, ja gut, Angst, da steht jetzt auf diesem Würfel steht jetzt Angst, so, weißt du, so sinngemäß. Aber es ist gefühlt mehr Wissen über die Angst und macht dich gleich ein bisschen ruhiger, entspannter und anders im Umgang. Und also da, und wenn du das jetzt mal, dieses Zitat jetzt mal auf wirklich reelle Gefahren nach draußen projizierst, zurück zu unserem Hai oder zu dem Nilpferd, die Leute werden jetzt vielleicht eher, die hier zuhören, sagen, oh, Mensch, Nilpferd, okay, ist ja doch schon ganz schön gefährlich. Und was jetzt doppelt spannend ist, um mal beim Nilpferd und Dings zu bleiben, Haie gibt's weltweit, Nilpferde nicht.
Da hast du recht.
Ist noch mal krasser, oder? Da ist das Verhältnis eigentlich noch mal höher. Also, ja, ich finde es einfach ein mega geiles Thema und hatte ich dich vorhin im Vorgespräch schon gefragt, Zusammenhang, was hältst du denn von dem Zitat, Angst ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung?
Da steig ich aus. Also, weil Angst hat was mit, und das habe ich auch vorher gleich geantwortet, Angst hat auch was mit Hirnchemie zu tun. Ne? Also ganz so easy peasy ist es nicht, weil wenn jeder einfach nur entscheiden könnte, keine Angst mehr zu haben, wow, okay, dann hätten keine Leute Angst. Dann sage ich auch, boah, Cola, jetzt liegst du da in deiner Röhre, jetzt entscheid dich doch mal, keine Angst zu haben. Wo ist denn dein scheiß Problem? Ja, lachste. Kannst du nicht einfach entscheiden.
Es ist ja, und nein. Also gerade bei dem Beispiel kann ich aber mich entscheiden, weil ich bin ja sowieso jemand, ich denke nicht, sondern ich denke eher positiv. Also mit anderen Worten, ich will nicht negativ denken oder bei dem Beispiel mit der Röhre nicht Angst, sondern jetzt entspannen. Weißt du, das ist ja Entscheidung dafür. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit, wie wird immer schön verglichen mit dem Säbelzahntiger, aber mit auch reellen Geschichten, der Bär, der mir im Wald begegnet und so. Natürlich ist da eine Angst da. Ist ja logisch. Das ist das,
wie du ist ja auch sagst, richtig. Soll uns ja schützen. Ich meine, stell dir mal vor, du triffst den Bär im Wald und denkst dir, was soll das denn jetzt? Ich finde noch nichts. Ja,
Teddy, genau.
Ist ja evolutionär auch bedingt, um uns zu bewahren. Und das sind wir beim Negativity Bias, nämlich da durch die Tatsache, dass wir evolutionär bedingt einfach Negatives viel größer sehen als Positives, weil das hat uns beschützt, das hat unser Leben bewahrt. Ganz, ganz klare Sache, Ja, das Blümchen auf der Wiese und die Sonnenstrahlen, ja, das war jetzt nicht so wichtig wie, ach, oh, so schön, das muss ich jetzt so genießen und so. Das war überhaupt nicht so wichtig in der Evolutionsgeschichte wie das Knacken vom Busch nebenan. Weil das konnte der Säbelzahntiger sein oder das konnte der Krieger vom anderen Stamm sein, der mich mal ganz kurz umringt hier. Also mussten wir uns ja ganz stark fokussieren auf das Negative und das tun wir bis heute im viel größeren Maß und im viel größeren Umfang, als das Positive zu sehen und zu fokussieren. Das ist einfach Fakt. Und auf dieses Angst ist eine Entscheidung. Also es ist eine Entscheidung, wie ich mit meiner Angst umgehe.
Genau.
Ja, das ist schon eine Entscheidung. Gebe ich mich dieser Angst voll und ganz hin oder begebe ich mich vielleicht mal auf die Spur dessen, was ich dagegen tun könnte? Das ist auf jeden Fall auch eine Entscheidung, ne? Es ist aber auch tatsächlich so, dass eben bei Angst gibt es einfach auch chemische Grundlagen im Gehirn und das sind Neurotransmitter beteiligt, also chemische Botenstoffe, die da einfach was mit uns machen. Da geht's, ist eine Frage nach dem Serotonin, nach der Gamma-Amin-Buttersäure, also der GABA-Geschichte, Noradrenalin und Dopamin. Und die haben alle auch was mit Angst zu tun. Und wenn dann eben Hirnchemie auch schon mal am Laufen ist und da sich schon mal was verschiebt und anders ist als im entspannten Zustand, dann ist auch ganz klar, dass ich mich nicht einfach nur entscheiden kann zu sagen, ja, jetzt habe ich keine Angst mehr, leg mir das Gitter doch um, ich lasse mich jetzt da reinschieben, ich habe mich gerade mal kurz dafür entschieden. No, it's not that easy.
Weil du gerade auch aufgezählt hast und da ist ja auch, wie du schon sagst, Dopamin mit drin, in diesem Cocktail. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Julia Engelmann.
Ja.
Vielleicht schon mal irgendwo gehört, gesehen, wie auch immer. Julia Engelmann ist so eine Poetry Slam.
Ja.
Richtig Vorreiterin in Deutschland. Ich glaube auch aus Norddeutschland, Bremen oder irgendwie so da oben.
Mhm.
Und ihr bekanntestes Poetry Slam ist auch ihr allererstes, mit dem sie überhaupt berühmt geworden ist. Und da drin sagt sie mehrfach, lass mal Dopamin vergeuden. Weil einfach zu sagen, trau dich mal was. So in diesem Sinne, in diesem, hört es euch draußen an. Julia Engelmann, wenn du das googelst, findest du immer als allererstes dieses Ding. One Day heißt es.
Mhm.
Und ist absolut genial, wirklich lustig. Also einerseits das Original, was sie da in der Uni vor irgendwelchen 200 Leuten auf dem Boden sitzend gemacht hat, total genial. Und andererseits gibt es natürlich auch neuere Versionen, die sie eben irgendwie auf einer Bühne präsentiert hat. Aber einfach nur klasse, auch sinngemäß und von dem, was darüber kommt. Und da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil du das gesagt hast mit dem Cocktail. Was ich aber auch noch weiter reingehen wollte, die Angst als Beschützer. Mhm. Und du hast ja dann nun mal, wie du schon sagst, mit dem Umgehen, die ersten Reaktionen sind ja die drei berühmten Fs. Fight, Flight, Freeze. Oder Freeze, genau.
Aber das ist eigentlich beim polyvagalen System.
Ja, aber das ist genau dieses, was ich dann sage. In dem Moment, es gibt Akutsituationen, wo ich zwischen den dreien echt nicht entscheiden kann. Da bin ich wie eingefroren und kann jetzt nicht entscheiden, nee, ich will aber lieber wegrennen. Das ist dann wirklich, wie du schon sagst, Hirnchemie. Aber andererseits, je mehr ich weiß, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Zitat von Marie Curie, desto eher. Und natürlich auch, je früher ich die Angst erkenne, auch klar, wenn ich den Bären in 200 Meter Entfernung sehe oder er kommt um eine Ecke 2 Meter neben mir, ist schon ein Unterschied. Also von daher, es ist wirklich immer spannend, weil was mich jetzt auf jeden Fall zu der nächsten Frage bringt, wenn du sagst, Angst ist keine Entscheidung, dann sag mir mal, warum ich Angst gut behandeln kann, weil dann habe ich ja vor diesen Dingen keine Angst mehr, dann entscheide ich mich doch dagegen.
Ja, das ist nicht Entscheidung, das ist eher neu erlernt. Ich glaube, das Wort, ich
stoße mich an Entscheidung.
Entscheidung, ja. Also ich glaube, man kann Dinge einfach schon wesentlich verändern im Gehirn. Man kann Dinge einfach überschreiben und neu lernen und besser machen.
Durch Erfahrung. Auf jeden Fall, natürlich.
Was ist denn überhaupt, was meinst du, was der schlimmste Zustand ist? Also was denkst du, was von den drei das schlimmste ist? Fight, Flight or Freeze, was denkst du?
Wie, was das schlimmste von den drei ist?
Was das Schlimmste, was dir passieren kann davon ist? Ist Fight schlimm? Flight? Also ist Flucht schlimm? Kämpfen schlimm oder Einfrieren schlimm?
Ich würde mal sagen, es kommt auf die Angst an. Wenn es jetzt wirklich eine reelle, ich sage jetzt mal, bei dem Bär, Säbelzahntiger, was auch immer ist, ist Freeze natürlich eher das Schlimmste, was ich machen kann, weil der wird dann nicht sagen, okay, der steht jetzt da, ich lasse den stehen.
Schlimmste für dein System. Was ist das Schlimmste für dein System?
fürs System. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Flucht am schlimmsten ist. Aber nur jetzt, ja.
Mal geraten, ne? Nee, also tatsächlich ist Freeze. Ist der schlimmste Zustand, der dir passieren kann. Weil Freeze ist ein Zustand, das ist so schlimm, das brennt sich so ins System ein und ins Gehirn ein. Danach gibt es Menschen, die sowas erleben, die danach für, die sind nie wieder arbeitsfähig. Die kannst du danach verwenden. Ich habe letztens sowas gesehen, da kam das bei Aktenzeichen XY oder so. Da war ein Mann, der hat in so einer Spielhalle irgendwie hat er gearbeitet und Aufsicht gehabt, alleine. Und dann kam es halt zu einem Überfall. Und er hat es dann selber beschrieben als, er konnte gar nichts. Er konnte nicht mehr reagieren. Also der Typ hat ihm irgendwie die Pistole über die Theke gehalten und hat gesagt, hier, gib mir das Geld. Und der hat es selber gesagt, er konnte gar nichts. Er war komplett handlungsunfähig. Er konnte nicht mehr denken, er konnte nicht mehr reden, er konnte gar nichts mehr. Er konnte den kleinen Finger nicht mehr rühren. Also wirklich schlimmster Zustand von Freeze. Der ist seit diesem Überfall komplett arbeitsunfähig. War ein junger Mann, der war keine Ahnung was, Mitte 30. Der konnte gar nichts mehr. Und es ist wirklich auch so, das wissen wir auch in der Polyvagal-Theorie, und dieser ganzen Sympathikus, also könnten wir also diskutieren über Sympathikus und Parasympathikus und so, ne? Das ist wirklich der ultimative, schlimmste Zustand. Und es gibt Menschen, die kommen da nicht mehr raus. Und ich würde fast wagen zu behaupten, dass du da ohne Behandlung auch eigentlich nicht mehr rauskommst. Schwierig, also das ist wie, stell dir mal vor, wenn du den Sympathikus, der sympathikotone Modus, da bist du entspannt. So. Und dann gibt es den totaler Quatsch. So, der sympathikotone Modus, da bist du angespannt. So ein Quatsch, ne? Da bist du angespannt. Also da hast du mehr Körperspannung, hast du höheren Puls, etc. pp. Und der parasympathische Zustand ist, du bist entspannt. So. Und der Freeze-Zustand ist ungefähr so: Du sitzt in einem Ferrari und du drückst mit voller Kraft die Bremse und gleichzeitig mit voller Kraft das Gaspedal bis zum Anschlag. Das ist ein Freeze-Zustand. Das ist die Hölle. Weil mal ganz ehrlich, was passiert mit dem Motor, wenn du auf der Bremse stehst und das Gaspedal maximal durchtrittst? Die Karre brennt dir aus. Also dann bist du wirklich, dann brennt dir einfach das System durch, da brennt dir der Motor durch. Und das sind dann Menschen, die in so einem Zustand verharren, die in so einem Zustand drin sind, und da braucht es nicht unbedingt einen Überfall dazu. Die sind zu nichts mehr in der Lage, die werden schwerst krank. Mhm. Ja? Da ist das System, da geht nichts mehr.
Ja, glaube ich gerne. Also das ist ja auch, kommt ja dann auch noch dieses, ich gehe mal davon aus, um das noch zu steigern, mir im Hirn, dass dann, es gibt ja so einen schönen Satz, spontan ist das, was dir 10 Minuten später einfällt. jetzt vergleich das mal aufs Thema Freeze. Im Nachhinein denkst du darüber nach, was hätte ich machen können? Was hätte mich da rausgebracht? Was, weißt du, das ist ja dann jedes Mal mit sich selber hadern, ein Leben lang. Und irgendwann hast du Angst davor, ja, dein Herd anzuschalten, einen Stift in die Hand zu nehmen. Und ist klar, das ist ja dann, da siehst du ja dann Angst in allen Dingen. Ja, logisch.
Der Todstellreflex. Weißt du, was Tiere machen, wenn die in sowas reingeraten? Total schlau. Also nehmen wir mal an, ein Löwe jagt eine Gazelle.
Nochmal?
Ein Löwe jagt eine Gazelle.
Ach so, ja.
Dann gibt es das Täter, das Tätertier und das Opfertier, das Beutetier und das Jagdtier, so. Und die Gazelle hat so einen Todstellreflex, meine ich. Oder muss jetzt auch nicht, nagel mich nicht auf die Gazelle fest, aber das Beutetier hat auf jeden Fall einen Todstellreflex. Stellt sich also tot, lässt sich stocksteif umfallen. Und das Jagdtier kommt, guckt, schnüffelt und denkt, scheiße, tot will ich nicht. Ich will ja jagen. Und läuft weiter. Und dieses Beutetier, was sich totgestellt hat, nehmen wir die Gazelle, steht auf und fängt an zu zittern. Aber du glaubst nicht, wie. Fängt ganz schlimm an zu zittern. Ganz, 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 ganz schlimm.
Muskelaktivität, na klar.
So, ja, das ist mehr als Muskelaktivität. Und dadurch entfernt es dieses Schocktrauma und diesen Freeze-Zustand aus seinem System. Und wir Menschen haben auch diesen Mechanismus, unterbrechen den aber. Wenn du das manchmal siehst nach Autounfällen oder so, wenn Leute im totalen Schock sind, total schockiert, das ist so ein Freeze-Zustand oft, und dann fangen die so an zu zittern. Und was kriegen die dann? Beruhigungsmittel. Dann kommt einer und sagt, ach Gott, ich gebe ihnen was. Dann kriegen die einen Spritz oder was weiß ich was. Nein, please don't do it. Lass die Leute das durchzittern. Natürlich. Weil das ist das Beste, was passieren kann. Also versucht das System, aus diesem Zustand wieder rauszukommen und das abzuschütteln. Und es gibt auch Therapieformen. Es gibt dieses neutrogene Zittern. Also ich bin dafür nicht ausgebildet. Es gibt aber Therapeuten, die das machen, um das nachträglich wieder aus dem System zu entfernen. Weil jedes Trauma sitzt halt einfach auch im Körper. Das ist so schlimm.
Deswegen, weil du gerade sagst, hier mit Zittern alles, die Leute denken ja auch, jetzt ist dem durch den Schock schweinekalt und alles. Also es ist genau immer diese falsche Reaktion in Erste-Hilfe-Situationen. Aber wie du schon sagst, Beruhigungsmittel ist, ja, da kannst du denen ja auch gleich Gift geben.
Es, ja, zittern lassen. Ja. Wirklich, das muss aus dem System wieder raus, definitiv, weil das Trauma wird sonst gespeichert.
Ja.
Spannendes Thema, ne? Angst und so.
Definitiv. Ich bin ja auch sowohl dir als auch den Hörern noch die zweite Angst, die ich habe, schuldig.
Ja.
Ich hatte vorhin nur von der Klaustrophobie geredet. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du die reine Bezeichnung kennst. Und zwar ist die noch, also ist auch ziemlich verbreitet, aber noch unsinniger heutzutage, muss man dazu sagen. Vor 300-400 Jahren war es ein bisschen, gab es das eher. Und zwar nennt sich das Ding im Fachbegriff Taffephobie.
Taffephobie?
Hm? Nee. T-A-P-H.
Nee, habe ich noch nie gehört. Jetzt bin ich echt gespannt. Habe ich noch nie gehört.
Ist die Angst davor, lebendig begraben zu werden.
Ach, verrückt.
Okay. Im Endeffekt, also aus meiner Sicht, ich beschäftige mich ja da auch ein bisschen mit, aus meiner Sicht ist es praktisch die höchste Form von Klaustrophobie. Weil wenn du da drin liegst und so, weißt du, ist in Anführungsstrichen alles zu spät. Also wie gesagt, also
die Angst... Das ist natürlich auch echt der Hammer. Also das ist
musst du mir wahrscheinlich bestätigen, gibt es sehr, sehr häufig, aber komischerweise in der heutigen Zeit ja doch ziemlich unrealistisch. Also mit den ganzen diagnostischen Methoden und weiß ich nicht was alles. Deswegen sagte ich, vor 200-400 Jahren oder weiß ich nicht, Mittelalter oder so, wo die nicht genau rausfinden konnten, liegt der nur im Koma oder weiß ich nicht was, da kam schon mal ein Klopfen aus dem Grab oder so. Die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Also,
weißt aber trotzdem.
Ich habe genauso unrealistisch.
Spiel. Ich hab meiner Tochter ein ganz schlimmes Spiel gekauft. Das ist ein Spiel ab 18, ja. Mhm. Und das heißt irgendwie, das gibt's doch gar nicht oder so. Und da musst du so ganz schlimme Dinge auf einer Skala von 0 bis 100 einteilen.
Okay.
Also da sind auch so ganz schlimme Dinge drin, so wie, ist auch ein bisschen pervers, du hast Hämorrhoiden. Wie schlimm von 0 bis 100, wie viele Punkte würdest du dem geben? Und weißt du, warum ich da jetzt drauf komme? Es ist wirklich ein Spiel ab 18.
Okay.
Es ist einfach lustig und es ist auch ein bisschen vulgär. Aber weißt du, warum ich drauf komme? Weißt du, was die einzige Karte mit 100 Punkten ist?
Na, das.
Du wirst lebendig begraben.
Ja, genau.
Das ist die Karte mit 100 Punkten. Das ist das Schlimmste. Lass dich doch verbrennen. Das kann ja
das nicht. Habe ich genau so, habe ich auch gesagt. Aber jetzt geh mal diesen bekloppten Schritt weiter. Will ich nicht, aber ist halt auch in meinem Kopf genauso mal im Durchdenken gewesen. Du wirst dann in dieser Phase wach. Und um dich rum wird es immer heißer.
Das geht aber ganz schnell.
Ja, natürlich, ist auch, brauchen wir nicht drüber reden, ist genauso scheiße.
Ja, klar, ist scheiße. Ich meine, das ist natürlich eine absolute Vorstellung. Ja, ist eine echte Horrorvorstellung, ne?
Natürlich.
Wirst du aber auch nicht oft in deinem Leben erleben.
Nee, definitiv nicht. Wenn überhaupt, dann nur einmal.
Wenn überhaupt einmal. Das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich krass. Aber jetzt bin ich mal fies. Cool, jetzt gehen wir da mal rein. Also, es gibt ja auch andere Varianten, lebendig begraben zu werden. Also eine Skilawine. Also beim eine Schneelawine.
Ich muss mir jetzt nicht verschiedene Sachen ausmalen, aber ja, klar, gibt es. Irgendwie im Bergwerk, Eingang stürzt ein oder so, klar.
Ja, gibt ja schon ein paar Varianten davon. Ich würde an deiner Stelle, glaube ich, wirklich mal hergehen und ich würde das mal machen an deiner Stelle, was ich dir vorhin gesagt habe. Gib dich wirklich da mal rein und guck dir das mal an. Was ist das für ein Bild, was du da hast? Wie fühlt sich das an? Und gib dem mal eine Chance und guck dir das mal an. Und wie ist denn das, mal in einen Aufzug einzusteigen und einfach mal 10-mal rauf und runter zu fahren? 20-mal rauf.
Das ist ja das Lustige, ich habe kein Problem vor dem Aufzügen, überhaupt nicht.
Wo hast du denn Klaustrophobie? Wo fühlst du die denn dann?
Ja, deswegen sage ich ja, nur in solchen Situationen, wie sagt MRT, hast du ja auch nicht jeden Tag oder alle paar Wochen oder sowas. Deswegen sage ich, ich spüre es kaum. Ich bin zwar generell ein Mensch, der lieber zu Fuß läuft, als den Fahrstuhl zu nehmen, aber es hat jetzt nichts mit dem Fahrstuhl als solches zu tun, weil bei uns auf Arbeit zum Beispiel haben wir einen Lastenfahrstuhl, den wir regelmäßig benutzen müssen, weil wir da eben irgendwelche Sachen hoch und runter fahren. Oder hier im Haus, wenn ich jetzt sage, ich komme nach Hause und habe Getränkekisten oder sowas, da werde ich die nicht in den dritten Stock schleppen, wenn ich einen Fahrstuhl habe. Also,
nee, das kann ich auch nicht wollen.
Habe ich überhaupt keine Angst bei. Aber nichtsdestotrotz, deswegen meintest du ja schon, wie das steigert sich dann irgendwann und ist ja klar, bin ich in einem ganz soften Level, also schon immer. Aber, deswegen das Beispiel vorhin mit diesem einen extremen MRT, wo sie mich anschnallen wollten, da kam es richtig heftig hoch. Und da ich das vorher wusste, was auf mich zukommt, dass eine Stunde sein wird und so weiter, habe ich mir echt schon meine Strategien so zurechtgelegt und Ich habe aber auch gemerkt, als ich da war, dass es eben trotzdem ganz schön Anstrengung kostet. Ich gebe dir ein Beispiel dafür, und zwar bin ich dahin und die haben mir gesagt, hier ziehen Sie sich um, nicht halt in Privatklamotten, sondern hast halt da so ein weiße Hose, weißes Shirt gekriegt. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, welche Größe? Ich sagte, ja, L, so. Dann haben die mir das L gegeben. Beim Anziehen dieses Shirts hatte ich schon ein beklemmendes Gefühl. Und dann habe ich die direkt gefragt, können Sie mir XL geben? Weißt du, so da habe ich schon richtig diese Vorstufe schon gespürt. Genau. Und dann bin ich da rein und dann sah ich, dieses Ding war Feierabend.
Also, Angst vor der Angst. Das ist die Angst vor dem genau. Gefühl.
Genau.
Genau das. Also,
ja, und du gibst halt dann auch die Kontrolle in andere Hände und es ist eine, ja, ganz kuriose Geschichte. Aber was ich einerseits sehr schön finde, ist, dass wir bei dem Thema auch lachen können und nicht nur hier bluternst, weiß ich nicht, was alles aufzählen. Und zum anderen bin ich auch ein Mensch, Lachen ist auch eine Form von Entspannung, über seine eigenen Situationen von früher zu lachen, in solchen Situationen. Also wenn ich jetzt an normale MRT-Dinger denke, lache ich drüber. Bei dem Ding kann ich es immer noch nicht, obwohl es jetzt schon ja, fast 10 Jahre her ist.
Da ist Schluss mit lustig.
Genau, das sind, war aber auch ein Extremfall, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist jetzt nicht wirklich das Normalste. Und aber trotzdem, genau das ist es, was eben im Nachhinein ist auch, genauso wie du schon sagst mit der Vorbefürchtung oder so, im Nachhinein ist vieles, oder wie heißt es so schön? Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja, ist doch die Wahrheit. Als man mitten auf der Brücke standen, wurde meine Freundin auch klar, dass es nicht so heiß gegessen wurde, wie es gekocht worden war.
Genau.
Aber da muss halt erstmal hinkommen. Weil in der Definitiv. Regel bringt uns die Angst ja dazu, in die Vermeidung zu gehen. Und wenn ich halt in die Vermeidung gehe, dann habe ich ein Problem. Weil dann sagt nämlich das Gehirn, siehst du, habe ich dir doch gesagt, ist viel besser für dich. Also habe ich einen Lerneffekt. Dann lerne ich, ja. Ich habe Panikpatienten, die waren am Ende nicht mehr in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Weil die, also es fing an mit einer Panikattacke im Supermarkt, irgendwann nicht mehr in den kleinen Supermarkt, dann nicht mehr in den großen Supermarkt, irgendwann gar nicht mehr zum Einkaufen, dann gewartet vor dem Supermarkt, dann schon nicht mehr mit dem Auto in die Firma gefahren, bla 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 bla. Also Angst ist ein Arschloch, die wird immer größer und die steigert sich, ja. Und it's a problem.
Ja, definitiv. Und egal, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe befürchte, dass die Leute mich im Fitnessstudio schief angucken, kann
das ist was anderes. Das ist Sozialphobie.
Ja, das ist ja eine andere Sache. Aber na, Sozialphobie, aber auch das eigene Empfinden. Wie sehe ich mich selbst vom Spiegel und das, wie reagieren andere drauf? Es ist natürlich eine Angst vor dem, wie andere denken könnten. Also das ist auch wieder ein ganzes. Aber worauf ich hinaus will, ist, bei diesem Thema kann es bis hin zu einer Angst gehen, dass du sagst, oh, hier ist ein Fitnessstudio, ich gehe auf die andere Straßenseite. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, kann sich ja genauso steigern.
Ja, klar. Also. Deswegen darf man da drauf schauen. Ich würde das nie anstehen lassen. Ich würde das nicht anstehen lassen.
Okay, wir haben demnächst mal einen Termin.
Kann man auch super geil mit Hypnose machen. Ne? Also Angst kann man auch toll mit Hypnose behandeln.
Ja, das weiß ich. Habe ich schon viel von gehört, genau. Oder auch dieses, warte, lass mich, ich muss gucken, ob ich die Buchstaben zusammenkriege. EMDR, ist das das?
EMDR, das mache ich aber nicht online. Also Hypnose kannst du super online machen. EMDR ist eigentlich eine Traumatherapie-Technik.
Genau.
Also Eye Movement Desensitization Reprocessing. Da geht es um bilaterale Gehirnstimulation durch Augenbewegung. Mache ich ja auch ganz häufig mit meinen Patienten. Das ist aber eine Sache, die mache ich niemals online, weil das ist echt, da kann jemand auch mal ganz schön wegflutschen und tief ins Trauma geraten. Und dann ist das nicht cool, wenn er weit weg sitzt, ne?
Nicht wirklich, nee.
So, nee, ist nicht so geil. Also Hypnose, ja. EMDR. Aber das mache ich eigentlich nicht bei Ängsten. Also EMDR wende ich eigentlich bei Depressionen zum Teil an und ganz viel halt bei traumatischen Erlebnissen. Also PTBS, KPTBS.
Na gut, wenn aber die Angst aus einem Trauma erwachsen ist, dann ist durchaus auch realistisch, oder? Also ich habe davon gehört. Ich weiß es, ich habe mich da ein bisschen mal belesen, aber natürlich nur ganz oberflächlich.
Ist ja klar. Ich habe andere Behandlungstechniken bei Angst.
Genau, rauf auf die Brücke.
Schon ja, klar. Auf die Brücke jetzt, auf, zack jetzt. Genau,
genau so. Aber auch da gibt es dieses schöne Zitat, was ja wirklich Tatsache ist, wenn du vom Pferd fällst, steig in den Sattel. Also das sind, natürlich passt es nicht bei allen Phobien, aber halt, wenn du zum Beispiel, wie du schon sagst, es schränkt dich in deinem Leben ein, du traust dich nicht mehr Auto zu fahren, weil du einen Unfall hattest. Und selbst wenn du nicht selbst verschuldet, einer fährt dir hinten rein, dann bist du sofort vom, ja, klar kannst du sagen, mein Leben ist in Ordnung, ich fahre BVG, also in dem Fall hier Berlin BVG, also öffentliche oder was auch immer, aber ist ja doch schon, ja.
Da solltest du direkt wieder. Also genau. Mir ist das passiert, da war ich ein Kind, da war ich so 5, 6 Jahre alt und da sind wir mit dem Nachtzug wollten wir nach Sylt, ne, von Stuttgart nach Sylt. Und da ist der Zug kurz hinter Stuttgart, so Neckarsulm, naja, es ist nicht ganz kurz hinter Stuttgart, aber bei Neckarsulm, meine ich damals, ist der entgleist. Da gab es eine Baustelle, die war nicht richtig irgendwie markiert und der Lokführer ist da volle Kanne drüber gebrettert und dann ist der Zug entgleist. Also alles, was noch stand, war die Lok und die letzten 2 Waggons. Und der Rest der Waggons ist wirklich, das war ein riesen Bahndamm, also da ging es richtig runter. Die haben sich losgerissen und sind den Bahndamm runtergerollt. Ganz schlimme Art und Weise. Unser Waggon hat sich quergelegt, sodass quasi die Tür, also das Fenster war auf dem Boden, auf den Schienen und die Tür war oben. Stell dir mal vor, du stehst in einem Waggon, in einem Abteil mit dem Fuß unten auf dem Glas, da kommst du an die Tür nicht mehr dran.
Ja.
Also das war echt krass, weil es war alles dunkel, es passierte ganz schnell, klar, es hat sich überschlagen, alles flog durcheinander. Meine Mutter war am Schreien, panisch, hatte Angst um mich und ich dachte, hey, warum wohnt die denn so, alles gut hier? Mir war gar nichts passiert. Und dann mussten wir durch dieses Ereignis hatten sich da Löcher in die nächsten Abteile ergeben. Dann sind wir da ins nächste Abteil durch die kaputte Wand gekrochen. Da lagen dann also mindestens ein Toter, da durften wir dann mal drüber. Dann durften wir ins nächste und irgendwann lagen oben Leute auf diesem Ding und haben uns die Hand gereicht und gerufen, kommt hoch, wir ziehen euch hoch, haben uns also hochgezogen. Damals gab es noch kein Internet, kein Handy, kein gar nichts. Ja, das hat erstmal gedauert, bis da Rettungskräfte vor Ort waren, bis einer gemerkt hat, dieser Zug ist da irgendwie entgleist und liegt da quer. Und dann haben uns welche auf den Zug außen drauf gezogen und dann schrie schon der Nächste, um Gottes Willen, bewegt euch nicht. Da war nämlich die Hochspannungsleitung noch nicht abgeschaltet. Und dann lagen wir da alle flach mit dieser 20.000 Volt Hochspannungsleitung über uns. Konnten ja auch nicht runterhüpfen, weil so ein Waggon ist hoch.
Das ist schon ganz schön hoch, ja.
Wenn du da hochlegst, ist es richtig hoch. Und es war ja Bahndamm, es ging ja rechts und links richtig runter. Und dann kamen irgendwann Feuerwehrleute und dann kam ein Feuerwehrmann und der ist dann mit dem Helm an diese Hochspannungsleitung gekommen vor uns und ist dann quasi da, also gestorben als nächstes. Doch, haben wir auch noch mit angesehen. Und dann kamen wir dann irgendwann nachts ich weiß es nicht, wieder nach Hause. Irgendwann hat uns dann halt irgendeiner abgeholt, nachdem wir in so einem riesen Saal da alle saßen, dann wurden wir wieder abgeholt und zurück nach Hause transportiert. Und meine Mutter hat dann gesagt, deswegen komme ich da überhaupt drauf, und wir fahren in 2, 3 Tagen wieder mit der Bahn. Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann machen wir das nie wieder. Aber Nachtexpress sind wir nicht mehr gefahren. Wir haben uns ein paar Tage später wieder in Zug gesetzt und sind nach Sylt gefahren. Und ich bin in meinem Leben viel Zug gefahren. Ich lebe in Stuttgart und war aber einige Zeit auch auf dem Internat in St. Peter-Ording später. Also was ich nie gut haben konnte, waren diese, weißt du, wenn du vom einen Waggon in den nächsten musst, diese, wie nennt sich das denn, Schleusen?
Ja, diese Übergänge.
Schleuse macht mir heute noch beschissene Gefühle. Also Schleuse mag ich gar nicht, wenn das war alles so alt und da ist immer so schwarz und da haben die sich doch so bewegt und es war alles so laut und es war für mich wie, das Ding entgleist jetzt.
Früher waren die aber auch noch so offen, in Anführungsstrichen, dass du, wenn du da rüber gegangen bist, unten drunter die Verbindung gesehen hast und die Schienen und alles, wie es an dir vorbeigeknallt ist. Also deswegen,
das ist 40 Jahre her, das Unglück.
Genau, ist ja heute nicht mehr, aber früher war es wirklich so. Wenn du rübergegangen bist, hast du viel mehr Rappeln gehört und alles. Du hast runtergeguckt, konntest diese Verbindung zwischen einem und anderen Waggon sehen. Und, weiß ich noch. Also ja, verstehe ich völlig.
Mhm. Und dann sind wir halt wieder gefahren und haben es überstanden. Und dann konnte ich Zug fahren für den Rest meines Lebens. Also dieses, du fall vom Pferd und machst direkt wieder, da ist schon was dran. Weil sonst gibst du der Angst die Chance, sich zu manifestieren.
Ja, richtig, aber in dem Fall ist es ja auch wieder eine Form von Überschreiben. Du hast eine traumatische Erfahrung gemacht und überschreibst es mit einer eigentlich normalen Erfahrung, in Anführungsstrichen, aber für dich ist es eine sehr, sehr positive, weil du ja gerade erst, na klar, keine Frage, logisch.
Mhm. Ja, war spannend.
Im Endeffekt habe ich auch im Zuge des Vorbereitens hier ein Zitat gefunden, was ich mega klasse finde, leider von unbekannt, keine Ahnung, wer es gemacht hat. Wo Angst ist, ist der Weg. Und wo Mut ist, wird er auch gegangen.
Okay. Wo Angst ist, ist der Weg. Und wo Mut ist, wird er auch gegangen. Ja, klar. Das gehört natürlich auch
wieder bei dem. Genau, da sind wir wieder bei der Komfortzone. Du siehst die Brücke vor dir. Und Mut heißt, ich gehe drauf, ich gehe drüber. Also ja, das ist, ich finde dieses Zitat mega. passt natürlich nicht bei akuten Ängsten durch irgendwas, ist klar, aber generell bei Sachen, die vor mir liegen. Und wir haben jetzt sehr viel speziell über Ängste und auch über deine, über meine oder was auch mal war erzählt. Aber wir sind ja immer noch ein Familienpodcast. Da sind wir ja völlig von weggekommen. Was war denn, um mal das zu fragen, die größte Angst, die du bei deinen Kindern hattest?
Also ich hatte einmal eine wirklich reale Angst, weil, weiß ich noch wie heute, da sind wir waren wir spazieren und meine Kleine war, boah, wie alt sind die, wenn die Laufrad fahren, Cola, so 2?
Ja, so je nachdem, mal 2 bis 3, ja, genau.
Ja, also und die ist mit dem Laufrad und es war so ein Weg, der ging so bergauf. Das ist so bei uns am Ort so. Es ist eine Straße, also die ist geteert und der Weg geht bergauf. Und sie wollte mit diesem Laufrad irgendwie so ein bisschen bergab rollern. Und ich fand das gar nicht schlimm. Ich habe die immer ziemlich viel machen lassen, weil ich mir dachte, hey, mach deine Erfahrung, lern Risiko abzuschätzen. Dann fliegst du mal hin, ja Gott. Leider Gottes bekam das Kind den Höllenspeed drauf und hat nicht mehr gebremst. Und wir haben angefangen zu rennen, wir konnten sie nicht mehr einholen. Und die ist wirklich diesen Berg runter. Und irgendwann bin ich stehen geblieben, weil ich wusste, ich kann sie nicht mehr einholen. Ich brauche gar nicht mehr hinterher rennen. Und die ist wirklich Fullspeed mit diesem Laufrad nach vorne den Berg runter. Und es wurde auch immer steiler und die wurde immer schneller. Da hatte ich wirklich Angst um mein Kind. Also es war wirklich eine reale Angst, wo ich wirklich Angst um mein Kind hatte. Ich dachte, okay, das war's jetzt. Wenn die jetzt irgendwo, weil irgendwann kam dann auch eine Kurve. Und dann dachte ich, die wird geradeaus gegen den Baum knallen. Das war's, das Kind stirbt jetzt. Und ob du das glaubst oder nicht, da war ein Parkplatz relativ weit unten. Und auf einmal ist zwischen 2 Autos ein Mann herausgetreten. Der ist rausgetreten, hat das Kind vom Laufrad hochgehoben. Das Laufrad ist noch weiß ich wie viel Meter weitergefahren und hat dieses Kind einfach angehalten. Ich weiß bis heute nicht, wo der herkam. Also ich vermute wirklich, das war der personifizierte Schutzengel. Ich weiß nicht mal, wo dieser Mann herkam. Der kam zwischen 2 Autos und hat innerhalb von Sekunden schnelle die Situation gesehen, hat das Kind geschnappt und hochgehalten und hat es wieder auf den Boden gestellt. Also das war, glaube ich, um meine Kinder die schlimmste Angst, die ich mal hatte.
Sehr real. Ding. Da kommt mir sofort hoch, dass ich da war ich noch in der Grundschule, da hatten wir hier in Berlin im ziemlich zentralen Tiergarten gewohnt und wir hatten einen Park in der Nähe, wo als ich da gewohnt habe, war der schon lange als Park erschlossen. Ganz, ganz früher war es mal ein Müllberg. Und da gibt es ja in Berlin mehrere Erhebungen von, weil wir eben zu Mauerzeiten noch nicht den Müll so rausfahren konnten. Und dieser Müllberg ist halt auch Rodelbahn und alles gewesen. Da bin ich mit einem Kumpel, Klassenkameraden hin und im Sommer sind wir da mit dem Fahrrad runter. Mhm. Und genug Auslauffläche und normale Fahrräder, also wir konnten auch bremsen machen und tun, alles gut. Aber mein Kumpel ist an einer Stelle über den Lenker abgestiegen und hat den Arm gebrochen. Also das ist genau, muss ich sofort gerade dran denken. Aber, Thema Angst, wir hatten 0 Angst auf dem Weg darunter. Das hat sich einfach ergeben. Das war so ein Ding, ich weiß noch, dass da ist nämlich so ein Querweg in diesem, was im Sommer natürlich frei ist, im Winter ist der komplett zugeschneit, aber so ein Querweg an dieser Stelle und da muss da jemand ausweichen und deswegen zack, rüber über den Lenker. Und ja, sehr, sehr lustig, was sich so alles manchmal ergibt. Zurück zur Familie. Was würdest du denn Thema Befürchtung oder Angst den Leuten als Tipp mitgeben? Du hast ja selber schon gesagt, lass die Kinder machen, lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Das ist ja für viele schon ängstlich. Da haben ja viele schon Angst vor.
Ja, wirklich mal versuchen, das realistisch zu betrachten. Also wie wahrscheinlich ist das? Und was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Das finde ich eine ganz wertvolle Frage bei einer Angstsituation. Was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und Cola, nehme ich das mal auf deine MRT-Geschichte bezogen. Was wäre denn das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können? Dass du gerufen hättest und gesagt hättest, hey Leute, ich kann hier das nicht mehr. Hätten die abgebrochen, hätten dich rausgeholt. Da ist ja ein Mikrofon drin. Ja. Also, und das ist so eine Frage, die stellen wir uns gar nicht. Und wir gehen immer nicht eine Ebene tiefer. Also wirklich, mein Tipp ist wirklich, geht mal eine Ebene tiefer, fragt euch wirklich mal, vor was habe ich denn jetzt hier wirklich Angst? Und was ist denn das Schlimmste, was hier passieren könnte? Und wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Ne? Und das gibt einem schon, das erdet einen schon wieder so ein bisschen in klare Gedankengänge, weil Angst lässt uns ja auch nicht mehr klar denken, lässt uns ja panisch, genau. Weiß, wie so Rumpelstilzchen. Wirklich mal fragen, Was ist denn jetzt wirklich so das Allerschlimmste?
Ich würde aber auch das Ergänzen direkt gegenüberhalten, wenn es eben nicht eintrifft, dieses Schlimmste. Weißt du? Also, dass
die du Erfahrung auch mitnehmen, ne?
Genau, dass du sowohl das Positive siehst, als auch das Negative dir mal ausmalst. Es ist auch so ein aus meiner Sicht ein bisschen unsinnig, aber ich habe zum Beispiel, ich mache ja Triathlon schon ewig lange und will auch wieder anfangen, mehr Wettkämpfe zu machen. Und ich habe zum Beispiel selbst in den Zeitschriften immer wieder gelesen, übe bitten bei einer Radausfahrt, stehen bleiben, Reifen wechseln. Wo ich sage, warum soll ich das üben? Ja, es kann passieren, dass ich mal Platten habe, aber warum soll ich das schon manifestieren? Ich mache das, damit ich das, das Thema war natürlich immer, üben, damit du es in der Situation, wenn es so ist, kannst. Hm. Aber ganz ehrlich, wenn du in Hektik bist, du bist irgendwo bei einem Wettkampf, Adrenalin ist hoch und dann hast du einen Platten, da möchte ich nicht wissen, wie viele Leute, Moment, wie war das noch, was, welchen Handgriff, weißt du, habe ich nie geübt. Und nur als Beispiel, ich hatte bei einem Wettkampf wirklich mal einen Platten, bin raus aus der Wechselzone, raufgesprungen und zack, Platten gehabt. Also wirklich, ich habe am Ende, ich habe ja meine eigene Zeit gemessen über meine Uhr und ich habe halt die offizielle Zeit vom Veranstalter. Ich hatte, weil meine Uhr gestoppt hat, weil ich ja stehen geblieben bin, GPS datiert, dass sie also nicht weiter misst, die Uhr hat gestoppt und ich habe nachher eine Differenz von meiner Uhr zu der offiziellen Zeitmessung gehabt von 6 Minuten. Hm. So. Ich habe mir aber nicht gesagt, jetzt mach mal hin und schnell Radwechsel. Nee, ich habe es nie geübt. Weißt du, also nie, nicht im Sinne von, ich weiß, wie es geht, aber jetzt nicht im Sinne von, jetzt mach's mal im Training oder so. Hm. Und das sind so Sachen, wenn ich selbst erfüllende Prophezeiung im Vorfeld schon immer wieder drüber nachdenke, du könntest einen Platten haben, du könntest einen Unfall haben, warum?
Also Aufzug stecken bleiben ist auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ich schwöre, wenn du da nicht drüber nachdenkst, wirst du auch nicht stecken bleiben.
Ja, genau.
Aber wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, diese Spinnenphobie, also wenn ihr eine Patientin habt mit einer Spinnenphobie, ich schwöre dir, die sieht überall Spinnen, die wird überall Spinnen treffen.
Ja, klar.
Das ist so, weil du ziehst das ja magisch an, ne? Gleiches an, so gleiche Energie und so. Ja, Cola, jetzt haben wir aber eine Stunde gequatscht. Das muss ja auch noch jemand anhören können.
Das stimmt, das muss sich jemand anhören können. Oder wir machen 2 Teile draus, keine Ahnung. Ja, definitiv, da hast du recht. Aber das ist wieder mal so ein schönes Ding. Ohne Ende. Ja. Und wenn wir jetzt zu 4, zu 5 hier sitzen würden, würden wir noch viel mehr Beispiele haben und alles. Dein Fazit, hau raus.
Mein Fazit, also Angst ist behandelbar, ist gut behandelbar. Wirklich danach gucken. Wenn ihr eine Angst habt, schaut drauf, lasst sie behandeln, lieber zu früh als zu spät. Und immer draufschauen, Angst visualisieren für sich selber, dem Gefühl ein Bild geben, reinschauen, ehrlich zu sich selber sein und auch nochmal eine Ebene tiefer gehen, sagen, was ist es denn wirklich, vor was habe ich denn wirklich Angst, wie schlimm ist es denn wirklich, wie wahrscheinlich ist es wirklich und was ist das Schlimmste, was passieren kann. So.
Das konnte natürlich jetzt nur von einer Psychotherapeutin kommen, beziehungsweise Heilpraktiker-Psych, Entschuldigung, schon klasse. Auch dazu ein mega, mega Zitat, was wahrscheinlich viele in ähnlicher Form schon mal gehört haben. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Ambrose Redmoon, das finde ich persönlich total genial, weil, Beispiel deiner Brücke, deine Freundin hat sich bestimmt mega gut gefühlt danach.
Ja. Für ihren Mut.
Ich danke dir.
Sehr gerne, lieber Cola. Vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gern. Ciao.
Tschüss.
Nach dem tollen Gespräch mit Guido Bonau, dann zu bedingungsloser Liebe und dann zu Angst. Was für eine Runde. Ich finde trotzdem, das baut total aufeinander auf. Und ich freue mich schon auf dein Feedback. Ich persönlich nehme immer wieder mit Gesprächen etwas mit. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute mich treffen, dass sie danach etwas mitnehmen. Ich hoffe, es geht dir genauso. Und dich haben die letzten 3 Gespräche, beziehungsweise auch überhaupt die letzten 3 Folgen, richtig inspiriert. Gib mir gerne Feedback und melde dich bei mir. Hast du Kritik? Hast du Fragen?
Möchtest du irgendwas loswerden? Her damit. Alles das schickst du an podcast@familyflowcoaching.de. Solltest du darüber hinaus Interesse haben, dass Family Flow, dass ich dir helfen darf, dir und deiner Familie, gerne. Geh in den Shownotes auf den Calendly-Link und wir reden miteinander. Ich freue mich auf dich, dein Cola. Jungs, was war das gerade?
Family Flow, der Podcast.